Im Kunstraum, der Podcast vom Kunstraum Niederösterreich.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Katharina Brandl, ich bin die künstlerische Leitung des Kunstraum Niederösterreich und ich hoffe, Sie verbringen einen guten Lockdown. Sie sollen ja zu Hause bleiben, wir haben geschlossen. Was bietet sich da besser an, als Ihnen eine neue Folge unseres Podcasts zu schicken? Heute ist Sarah Lanner, die diesjährige Gewinnerin des H13 Niederösterreich-Preis für Performance, bei uns zu Gast. Sarah hat mit ihrem Projekt Mein den H13-Preis in diesem Jahr gewonnen. Die Performance wurde Anfang September auch erstmals im Kunstraum aufgeführt. Heute erinnern wir uns gemeinsam an Mein. Viel Spaß! Hallo Sarah.
Hallo.
Wir freuen uns voll, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir den Podcast heute nochmal aufnehmen. Normalerweise bete ich so den Kurz-CV unserer Gäste einmal runter, um sie vorzustellen. Heute mag ich dich fragen, wer ist Sarah Lanner? Du musst nicht in der dritten Person über dich sprechen.
Ja, das ist ein spannender, steiler Einstieg auf jeden Fall. Also ich freue mich erstmal auch, dass wir uns noch treffen können, um das hier aufzunehmen. Und zur Frage, wer ist Sarah Lanner? Ja, das finde ich auch immer wieder spannend zu ergründen und mir zu überlegen. Die Standardantwort ist die, ich bin Choreografin, Performerin und bildende Künstlerin. Das ist so die Standardantwort, mit der man ganz safe
ist nichts Falsches dabei.
Da ist nichts Falsches dabei. Und ja, ansonsten würde ich sagen, jetzt spreche ich doch in der dritten Person, ist es einfach eine Person oder eine Figur vielleicht auch, die einfach sehr gern, sei es in Bewegung oder mit Material, manchmal ganz privat, manchmal vielleicht auch ganz öffentlich und extrovertiert über Themen der Welt und der Gesellschaft nachdenkt und in eine Form bringt, um die dann mit anderen teilen zu können. Ja, das ist so die Lieblingsbeschäftigung, neben vielen anderen. Ja.
Du hast schon beschrieben, du bist Choreografin, du performst aber auch selber, du bist bildende Künstlerin, also du bist quasi zwischen unterschiedlichen Bereichen der Künste, zwischen den darstellenden Künsten und der bildenden Kunst. Und was hat dich in diese Zwischenbereiche gebracht, also die auch sozusagen das Akademische oder die Kunstuniversitäten sind ja auch nicht unbedingt ausgerichtet daran, immer nur die Zwischenbereiche zu unterrichten, oder? Also du hast ja auch verschiedene Studien gemacht, dass du an diesen Schnittmengen jetzt in deiner Praxis geendet bist. Geendet. Geendet ist wahrscheinlich das falsche Wort, dass du dort angelangt bist.
Ja, vielleicht ist geendet auch gar nicht so schlimm, das zu sagen. Ja, es war, ich kann mich auch erinnern, es gab von vielen Leuten eine große Verwirrung oder auch so Fragezeichen, als in meinem Bekanntenkreis oder Arbeitsumfeld Leute wussten, dass ich jetzt mein Tanzstudium abgeschlossen habe und jetzt noch mehr bildende Kunst studiere. Dann war so die Frage, ach so, änderst du jetzt quasi Beruf? Oder? Und das war wirklich auch lange Zeit schwer zu beantworten, weil ich ja selber noch auf der Suche war auch. Und ich glaube, was mich vor allem irgendwie angetrieben hat, ist einerseits, also es gibt erstens nicht so viele Studiengänge jetzt für Choreografie in Österreich, das war ein Faktor wahrscheinlich. Ich hätte zwar ins Ausland gehen können, wollte das aber nicht, aber wusste, dass ich mich künstlerisch weiterentwickeln will. Und vielleicht wäre auch ein Choreografiestudium auch nicht das Richtige danach gewesen, sondern ich habe eher einen Bereich gebraucht, wo ich auch einfach mit Ideen oder Konzepten auch spielen kann. Und ja, vielleicht ist da auch schon auch der Gedanke dabei, dass es irgendwie so in einer also dass man dazu eben auf die Akademie geht oder das in einem Rahmen eines Studiums macht. Aber ich glaube, das ist auch eine sehr persönliche Facette oder ein persönliches Interesse gewesen, mich da in diese Richtung nochmal weiter zu bilden. Oder einfach einen Ort zu haben, wo ich das ausprobieren kann. Und wenn ich das vielleicht so biografisch ein bisschen zurückverfolge.
Ich wollte dich gerade fragen.
Genau, also die weniger trockene Antwort ist vielleicht die, dass zwar also Bewegung auch schon ja, als sehr junges Kind mein primäres Ausdrucksmittel war. Ich war aber auch ganz viel von anderen kreativen Impulsen umgeben, also auch von Musik und tatsächlich auch von bildender Kunst. Also ein Großonkel ist zum Beispiel Maler gewesen. Und ich hatte jetzt zwar nie Malerei studiert selber, aber mit unterschiedlichsten Formen und Kunstgenres umgeben zu sein und das auch auszuprobieren, das war halt immer, also immer schon ein großer Teil so meines Lebens. Und ja, ich auch so das Arbeiten mit Formen und mit Räumen und das Gestalten von Räumen, das war auch, ja, es hat vielleicht begonnen mit einem spielerischen Zugang auch. Das war immer, also immer Teil meines künstlerischen Denkens, wenn man so will.
Für uns ist das ja natürlich perfekt, dein Dasein zwischen bildender Kunst und darstellender Kunst für den Kunstraum Niederösterreich, weil wir als ein Raum, also alle, die diesen Raum kennen, wissen, es ist ein White Cube, es ist ein Zeigeraum der bildenden Kunst auf den ersten Blick, aber wir zeigen eben auch Performance in diesem Raum. Also dieses Zwischending bietet sich ja sozusagen perfekt an, oder du warst so fast prädestiniert ein bisschen, dass du auf jeden Fall hier mal zeigst und jetzt auch den H13 Niederösterreich-Preis für Performance in dem Jahr gewonnen hast. Das Projekt hat Main geheißen. Main, und das kann natürlich Mainz heißen, ja. Aber es ist, bezieht sich ja noch viel mehr auf den Begriff des Mining, also wenn man das so übersetzen will, also schürfen, abbauen und natürlich mit dem konkreten Bezug auch auf Bergbau. Vielleicht magst du uns kurz von deiner Recherche erzählen, weil deine Beschäftigung zum Thema Mining, die geht ja viel weiter und über dieses Projekt Main auch hinaus.
Ja, genau. Ich versuche einen Anfangspunkt zu finden. Main, genau, geht von dieser Recherche zum Begriff des Mining aus, dass ich für mich immer mit Graben und Abbauen oder in dem Verständnis von Graben und Abbauen übersetze und verwende. Und die Idee, mit diesem Thema mich zu beschäftigen, die hat so circa 2019 schon begonnen, nachdem ich eine Arbeit von Steve McQueen gesehen habe. Und zwar das Video mit dem Titel Western Deep, und wo er so eine der tiefsten Goldminen der Welt in Südafrika, ich würde fast sagen, porträtiert, mehr als dokumentiert. Also es ist ein sehr künstlerisch angelegte Arbeit. Und diese Arbeit, die hat eine sehr poetische Abgründigkeit, würde ich fast sagen, die mich damals sehr berührt hat. Ich habe dann den ganzen Sommer lang an diese Bilder gedacht, diese dunklen, schemenhaften Close-ups, auch die Hitze, der Lärm, der dort sichtbar und spürbar wird, auch durch die speziellen Bildwechsel oder Schnittweisen dieses Videos. Und genau, habe über diesen Aspekt des Bergbaus, Graben, Abbauen, Mining begonnen nachzudenken und wusste aber erst noch gar nicht so richtig, was das für mich bedeutet. Also ich war eigentlich so ein bisschen perplex. Ich hatte das Gefühl, das ist ein Thema, das ist besonders wichtig, das ist auch sehr tiefgehend berührend natürlich, hat viel, also mit vielen Bereichen unseres Alltags, aber auch mit vielen gesellschaftspolitischen Bereichen zu tun. Und also was mache ich jetzt damit, mit dieser Information, also dass mich das nicht loslässt einerseits, aber wie kann ich es umsetzen? Und ich hatte auch das Gefühl, ich wusste noch nicht so ganz, wie ich damit umgehen soll oder wie ich das jetzt in eine künstlerische Arbeit verpacken könnte. Und dann war ich im selben Jahr noch auf einer Residency in China, wo ich auch an vielen unterschiedlichen Orten war, die auch teilweise zum Beispiel in Erinnerung geblieben ist mir eine kleine Fischerinsel, wo auf der einen Seite diese Fischeridylle existierte und auf der anderen Seite wurden Teile der Insel abgetragen, um Tunnelteile zu bauen für einen der längsten Unterwassertunnels, die dort in der Gegend gebaut werden. Also einer der längsten weltweit. Und da habe ich dann sehr viel über Aspekte auch von Infrastruktur nachgedacht und den Zusammenhang auch zu Abbau, Verwendung, Verschwendung, Umwälzung und Eingriffe in gewisse Kulturen, Traditionen und oder das Gegenüberstellen auch von unterschiedlichen Techniken, wie also das Fischen einerseits und andererseits, aber dieses Graben und Abbauen und Abtragen, das hat auch so gewisse brutale Spannung erzeugt. Und später dann, also mit diesen Erinnerungen, bin ich dann zurückgekommen nach Österreich und habe ein paar Monate später dann in Salzburg auf einer Residency gearbeitet. Und das ist halt das Paradebeispiel für Bergbau, möchte man ja meinen, wegen der Salzbergwerke, die dort sind. Und da habe ich dann aber schnell bemerkt, dass mich eigentlich dieser Begriff jetzt nicht nur so in dem materiellen, also nicht nur die Beobachtung der materiellen Aspekte interessiert, also was wird alles abgetragen und mit welchen Mitteln, mit welchen Maschinen, welche Körper, welche Menschen arbeiten dafür oder dahinter und wer bereichert sich auch daran, dass mich auch interessiert, zu sehen, wo dieser Mining-Begriff auch anders noch verwendet wird, wie zum Beispiel im Data Mining, wo dann schließlich also unsere Entscheidungen und Informationen zu Ressourcen werden, die dann auch wieder unsere nächsten Entscheidungen formen oder Informationen, die irgendwo wieder eingespeist werden, die uns ja wieder weiter unsere Entscheidungen, unser Denken und unser Handeln beeinflussen.
Also interessant ist ja, wenn ich hatte jetzt so lauter Backflashes quasi an die Performance, die im Kunstraum dann auch stattgefunden hat. Und das war ja eine Arbeit für zwei Performerinnen, für dich und Kostas Kekis. Und also ich glaube, dass man diesen Backdrop, diesen historischen, theoretischen, auch die Art und Weise der Betroffenheit in gewissermaßen, die uns alle mit globalen Zusammenhängen verbindet, also dass die Geräte, mit denen wir hier aufnehmen jetzt und so weiter und so fort, alle von solchen Prozessen abhängen, dass das einerseits schon ein Hintergrund ist und auch klar war aufgrund der Materialien, mit denen du gearbeitet hast, aber es war eben so ein Stück zwischen zwei Personen. Es war ganz stark, war diese interpersonelle Ebene sichtbar. Also auf den ersten Blick, glaube ich, würde man ja gar nicht all diese großen Zusammenhänge aufmachen, wenn man nur die Performance sieht, sondern man sieht zwei Personen, die eben einander stützen, in sehr prekären Abhängigkeitsverhältnissen sich manchmal bewegen, aufeinander klettern. Vielleicht kannst du das noch, du kannst es sicher besser beschreiben noch, du kennst das von innen nämlich, ja.
Ja, ja. Das war nämlich, also das kam dann aus der Frage heraus, okay, dieser ganze Hintergrund, auch diese teilweise sehr großen Themen, was ist so die Essenz für mich und was will ich sozusagen zeigen? Und von dieser Beobachtung ausgehend, dass Mining so etwas Ambivalentes ist, was einfach viel um Gegensätze von Kooperation versus Ausbeutung geht oder Kollaboration oder Aneignung, aber auch vielleicht ungefragte Aneignung und Grenzüberschreitung, wurde mir dann klar, okay, es braucht, ich möchte ganz reduziert arbeiten, eben nur mit einer zweiten Person und mich auf diese Beziehung zwischeneinander und zueinander konzentrieren. Und genau wie du es schon angedeutet hast, wir haben dann viel gearbeitet mit Bewegung oder vor allem auch mit einer Form von Berührung, die zwar tief geht und eine gewisse Intensität aufbaut, die aber nicht verletzend wird. Und sind dann zum Beispiel zu Bewegungsformen gekommen, wo wir einander ziehen, gegeneinander drücken und uns stützen oder uns stützen und manchmal unerwartet diese Stütze auch wegbricht und so ein Fallen und Auffangen sich auch ergibt. Und ja, ich erzähle manchmal auch gern so konkrete Beispiele, wie einen Teil in der Choreografie, der heißt Heart Shake zum Beispiel. Und in diesem Heart Shake-Teil, da gehen wir davon aus, dass, also wir haben, als Choreografin interessiert mich natürlich auch dieses Übersetzen in so anatomische, poetische Bilder vielleicht, kann man sagen. Gehen wir davon aus, dass der Brustkorb so das Epizentrum für vielleicht Emotionen ist zum Beispiel und wir ganz bewusst auch auf ganz kleine Bewegungen des Brustbeins der anderen Person reagieren und das bringt uns sofort Bewegung im Raum zum Beispiel. Oder bei Contained Explosions, so heißt ein anderer Score, oder den nennen wir manchmal auch Implosions, da gehen wir von sehr konkreten Bergbautechniken aus, also wie Gestein gesprengt wird eigentlich oder auch im Untergrund gesprengt wird und die Explosion sozusagen nicht nach außen ausstrahlen kann. Und das sieht man zum Beispiel oder hat man in der Ausstellung in einem Video gesehen, wo wir uns auch sehr eng umarmen oder so ineinander verschlungen sind, wie ein Organismus. Und wo wir so ein gemeinsames Epizentrum zwischen uns versuchen aufzuspüren und dann versuchen zu spüren, wann der andere oder die andere in so eine interne Explosion, also in so ein Zittern oder so ein Schütteln übergehen wird. Und wir versuchen, das zu synchronisieren. Und dadurch entstehen dann auch so explosionsartige kleine Bewegungen, so unerwartetes, das plötzlich auftaucht. Und genau, also das ist so meine Herangehensweise, um auch diese Themen, also auch zum Beispiel Data Mining, ist ja so ein fast immaterieller Begriff, möchte man meinen, aber ich finde, der wirkt sich hier ganz konkret auf unsere Körper wieder aus. Und also, dass wir zum Beispiel dann versuchen, wie in diesem Heartshake Score, Informationen durch kleine Bewegungen, die die jeweils andere Person macht, als Information für die nächsten Bewegungen, die wir miteinander ausführen, nimmt und sich so gegenseitig die Bewegungen immer wieder beeinflussen.
Für mich als Kuratorin, die vor allem in der bildenden Kunst arbeitet und als Schreibende und Lehrende und so weiter und so fort, also für mich ist ja diese Frage, wie ich einem Bild mit Sprache begegnen kann oder diese Frage der Übersetzung von sowas wie einer bildlichen Logik in Sprache, das ist so mein täglich Brot ein bisschen und deswegen interessieren mich diese Begriffe und auch diese Namen, die du den Scores gegeben hast, total. Oder ich finde das wahnsinnig interessant, weil ich als Nicht-Choreografin natürlich, also ich spreche jetzt immer aus einer Laienperspektive heraus, ich würde mir dann so denken, okay, man könnte ja auch 1, 2, 3, 4 dazu sagen. Man bräuchte vielleicht diese Begriffe nicht, sondern der Inhalt wird sich eben durch die Zusammenarbeit mit einem Co-Performer so ergeben. Oder mich würde interessieren, was diese konkreten Begriffe für diese Übersetzung der Recherche in die Scores wirklich bedeuten für euch und auch wie du diesen Inhalt, den du beschreibst, also beispielsweise die Explosion, die nicht nach außen dringt, die Gesteinsexplosion, beschreibst du deine Referenz deinem Co-Performer? Arbeitest du mit Bildern, die du zeigst? Wie teilst du da deine Recherche, sodass ihr euch sozusagen über den Score selber verständigen könnt?
Das ist eine gute Frage. Das ist immer so ein sich annähern, ein gegenseitiges nämlich. Also ich habe zu Beginn viel recherchiert, auch zu zum Beispiel fotografischen Arbeiten aus der bildenden Kunst oder zu Protesten oder der Dokumentation von Protesten und Aufständen in Kohleminen oder ähnlichen Bergwerken und mir angeschaut, welche Menschen sind auf diesen Bildern zu sehen, in welchem Zustand werden die da abgebildet und in welcher Umgebung. Und ich habe dann zum Beispiel Kostas diese Recherche gezeigt, also diese Bilder gezeigt und wir haben uns darüber unterhalten, erstmal über unsere Beobachtungen, und das ist, dann entwickelt sich dann schon so ein gemeinsames Denken erst einmal. Das ist der erste Schritt. Und ich überlege mir dann so eine erste Aufgabe. In dem Fall war es zum Beispiel die Idee, ja, lass uns mit diesen Erinnerungen, wir haben uns die Bilder angeschaut, wir haben ein Gespräch dazu geführt, und dann gehen wir in den Raum und improvisieren erstmal mit den Erinnerungen, jetzt aus dem Gesehenen und Besprochenen. Und dann geht es so eine Zeit dahin, und haben wir auch viel damit gearbeitet, dass wir uns dann gegenseitig zugeschaut haben, also wie die andere Person jeweils da gewisse Situationen oder Bilder interpretiert, und haben dann da wieder darüber gesprochen. Und also es ging jetzt nie darum, ganz die gleiche Sprache zu entwickeln, aber die gleiche Bewegungssprache, aber die gleichen Prinzipien zu haben. Also wenn wir zum Beispiel diese fotografischen Arbeiten oder diese Körper, die bei diesen Protesten dokumentiert sind, die einerseits nachstellen oder selber einnehmen, diese Positionen, also es ist bei diesem Score, den wir in dem Fall Melting Images nennen. Und also dass es darum ging, diese Positionen auch einzunehmen und auch es entsteht dann so eine Art Schmelzen von Bild, zu Position, dass wir die aber nicht so kopieren wollen oder so darstellen wollen oder nicht in so einer Ästhetik oder mit so einem Pathos zeigen wollen, dass es zu einem Ausstellen dieser Menschen oder dieser Körper kommt, also dass man die sozusagen, dass man sich an deren vielleicht prekären Situation sozusagen als Performerin dann nochmal ergötzt sozusagen, um es jetzt etwas überspitzt zu formulieren. Und da war es zum Beispiel wichtig, dass wir uns auch sehr einig sind darüber, also auch weil ich den Aspekt zum Beispiel von Ästhetik erwähnt habe. Und ja, vielleicht kommt es auch auf eine der ersten Fragen zurück. Jetzt springe ich ein bisschen, aber bei Kostas zum Beispiel, arbeitet unter anderem auch in der bildenden Kunst oder mit bildender Kunst, und da weiß ich einfach, dass es auch ein ähnliches Verständnis gibt, dass er hat auch einen Tanzhintergrund, und ich glaube, dass dass ich oft das Gefühl hatte, wenn ich alleine, also nur im Tanz selber Umsetzungsmöglichkeiten suche, dann finde ich das oft sehr limitierend, dass es da auch, dass es schwer ist, über gewisse Aspekte, sei es Ästhetik oder wie man über Identitäten, Körperidentitäten nachdenkt, da aus gewissen so Denkparametern auszubrechen oder die auch zu hinterfragen oder da auch andere Standpunkte einnehmen zu können. Genau, und da haben wir uns eigentlich immer, wusste ich, dass wir uns einerseits gut verstehen werden, aber ich wusste auch, dass wir sehr unterschiedlich sind, und haben wir das so zum Beispiel choreografisch gelöst. Bei anderen Scores zum Beispiel, da ging auch viel über das, also da war es auch meistens so, dass ich sozusagen überlegt habe, in dieser Übersetzung, also von diesen Explosions, Contained Explosions, Implosions, ja, wie könnte so ein ähnliches kinästhetisches Gefühl sich abbilden im Körper, oder wie könnte man das sichtbar machen auch? Und da habe ich oft einfach den ersten Impuls gesetzt und habe gesagt, lass uns das mal so ausprobieren. Und dann auch eigentlich übers Improvisieren oder auch Spielen entstehen dann wieder neue Aspekte, oder man bespricht dann wieder nach einer Improvisation, was passiert ist. Also das ist dann einfach ein sehr langer Wechselspiel, also wo auch Kostas auch eine sehr große choreografische Seite mit einbringt, genau.
Ich habe mich jetzt gerade gefragt, wann das konkrete Material, mit dem ihr performt, dann noch ins Spiel kommt. Also für alle, die im Kunstraum waren und die Performance gesehen haben oder auch die Ausstellung gesehen haben, waren ja nicht nur eure Körper da, sondern eben auch Schaumstoff, auf dem ihr auch gegangen seid, der dann eingibt natürlich. Es waren Folien im Raum, die eben so einen metallischen Anschein hatten. Es gab Faltobjekte, die auf Ketten aufgehängt waren und alle möglichen kleineren Dinge noch, die auch so Verweise auf Bergbau und Mining mit sich gebracht haben. Und in dem Prozess des Findens der Arbeit in den Improvisationen, war da dieses Material oder Teile davon schon präsent oder ist das was, was sozusagen zu einem späteren Zeitpunkt dann eingewoben wurde?
Das fällt mir jetzt tatsächlich, weil der Prozess schon so eingespielt ist, tatsächlich schwer, mich da ganz genau zu erinnern. Also ich wusste, also was vor der gemeinsamen Arbeit schon klar war, ist, dass ich versuchen möchte, selbst in meiner Lebensumgebung nach Gegenständen und Objekten zu suchen, die ich selber, also die einerseits ganz deutliche Abbauprodukte sind oder an denen ich selber irgendwie gearbeitet habe oder die ich ausgeschnitzt habe oder irgendwo gesammelt habe, also sei es kleine Steinbrocken aus einem Marmorsteinschlag oder Salzkristalle oder ich habe alte Schnurlostelefone auseinandergenommen und da nur die Displays rausgeholt zum Beispiel, also so auch aus dem Schrott, der eigentlich noch wertvoll ist. Nach dem habe ich auch gesucht, natürlich viele Kabel, das Kupfer kommt da irgendwie auch ins Spiel und das war vorher schon klar. Und auch diese Faltobjekte, die auch in unterschiedlichen Facetten in meinen Arbeiten immer wieder aufgetaucht sind, also auch mal als Stoff, aus Holz, in dem Fall auch aus Karton mit Folien. Also auch mit diesen glänzenden Oberflächen habe ich mich immer wieder beschäftigt, weil die für mich auch so ein Abbild oder so eine gute Metapher für den Prozess sind, wie sich Identität entwickelt, also einerseits individuelle Identität, aber in diesem Mining-Begriffsfall vielleicht so eine Kulturidentität auch, oder genau, was prägt so die Handlungs- und Denkformen meiner Umgebung, in der ich mich befinde, oder meiner unmittelbaren Umgebung. Und diese Faltobjekte zeigen für mich einfach diesen multidimensionalen Aspekt, wo sich manche Seiten berühren können, andere Seiten sich vielleicht gar nie sehen werden, manche Sachen sich verbinden lassen und manche einfach nicht, sozusagen. Und hier in der Ausstellung waren ja auch so Faltskulpturen zu sehen, die auch teilweise fast wie Bücher sind, also einerseits was Deckenartiges hatten, aber auch was Buchartiges hatten. Also
weil sie so in der Mitte geklappt sind, meinst du?
Genau, ja. Genau, oder das eine auch am Anfang am Boden gelegen ist, also als Stütze vielleicht, das sind so kleine Variationen, mit denen ich gern spiele, die vielleicht so Assoziationen hin auch so zu Büchern, dem Schreiben von Geschichte, von gemeinsamer Geschichte sind. Genau, und auch dann, oder wenn es so etwas Flächenartiges gibt, was sich dann in diesem Schaumstoff widerspiegelt, also der Schaumstoff, der kam erst recht spät eigentlich dazu, da kann ich mich erinnern, dass es später erst dazu kam, weil es auch die Frage war, wie man mit diesen Flächen, mit diesem Untergrund, auf dem man so sicher steht oder sich so sicher ist, sich seines Untergrunds so sicher ist, wie man da vielleicht so einen kleinen Moment von so Vibration oder Unsicherheit, Verunsicherung, Herausforderung oder der Möglichkeit auch eines Falls einbauen kann, mit der wir auch ständig leben müssen. Und so kam dann auch dieser Schaumstoff ins Spiel, über den wir gehen und den wir scheinbar in der Performance nur oder den wir tatsächlich nur überwinden oder bezwingen können, indem wir uns weiterhin gegenseitig stützen und halten. Und genau, also das hat mir dann als Motiv sehr gut gefallen und genau, und dann bin ich da so zu diesem Material noch gekommen. Und natürlich war dann auch das, diese Folie, die dann auch zusätzlich so geknistert hat, so ein wichtiger Aspekt, wie die Bewegung sich also auch über sich hinaus wachsen kann, also dann hörbar werden kann und das Publikum nochmal auf einer anderen Ebene auch berühren kann. Genau, also dass man nicht nur immer visuell stimuliert wird.
Also ich musste jetzt total an zwei Sachen denken. Ich fand es total super jetzt, dass du dich an Sachen nicht erinnern kannst, weil das ja eh schon total spannend ist, oder? Dass wir uns versuchen, mit unserer Erinnerung und dann auch wieder mit Worten an eine Arbeit anzunähern, die zwar sehr bildlich funktioniert, aber natürlich im Vollzug existiert hat, die Performance selbst. Und ich glaube auch, dass das gar nicht so transparent ist für unsere Zuhörerinnen, wie lang diese Prozesse dann ja schon dauern. Also du hast gemeint, du hast 2019 begonnen, dich mit dem Thema zu beschäftigen, aber auch allein die konkrete Einreichung hast du wahrscheinlich im Februar 2021 gemacht. Also da ist unsere Ausschreibung normalerweise. Dann im Mai war die Jury-Sitzung, dann ist die Umsetzung relativ schnell. Im September war die Performance selber, jetzt ist November. Also einerseits ist nicht so wahnsinnig lang danach, es ist ein paar Monate nach der Performance, jetzt wo wir den Podcast aufnehmen. Aber auf der anderen Seite zieht sich's ja auch schon. Also im Detail ist da ja so wahnsinnig viel passiert dann auch in der Zeit. Und du hast die Arbeit ja auch nochmal weiterentwickelt, oder ist es eine andere Form noch geworden mit Mining Minds, was im Brut Mitte Oktober gezeigt wurde, ja. Eine andere Sache noch, Entschuldigung, die mir auch eingefallen ist. Ich habe ein ganz starkes Bild gehabt und ich glaube, es war wirklich von der Performance, nicht während der Probe, in Bezug auf diesen Schaumstoff und auch die Folie, die auf dem Schaumstoff gelegen ist. Weil du vorher auch beschrieben hast, dass in den Scores, also in der Beziehung, die rausgestellt wurde, in Bewegungen zwischen dir und Kostas, dass es dir so stark auch um dieses um starke Bewegungen und Berührungen ging, die aber nicht verletzen. Und der Schaumstoff war irgendwie nochmal so ein Zeichen von diesem starken Impact, ohne diesen Untergrund kaputt zu machen. Also, und ich kann mich auch erinnern, wie angespannt es war ja ganz, alle waren ganz konzentriert bei der Performance. Es war so ganz aufmerksam, angespannt, fokussiert auf euch. Der Raum war, soweit wie es erlaubt war, war er voll quasi zu dem Zeitpunkt. Und die Folie war dann richtig laut. Die Folie war auf dem Schaumstoff. Ihr singt da ein. Der Schaumstoff raschelt mega laut in dem Moment. Einfach wegen dieser, wahrscheinlich weil die Aufmerksamkeit auch so drauf gebündelt war. Aber weder die Folie zerreißt, noch der Schaumstoff zerreißt. Und ich musste jetzt, wie mir das Bild wieder so eingefallen ist, von der einen Situation in der Performance auch drüber nachdenken, ob es dir darum geht, dass dieses Non-Invasive, das Nicht-Verletzende, Schürfen ohne weh zu tun, eine so eine positive Umwertung dieses Mining-Begriffs sein soll in deiner Wahrnehmung, oder ob das vielleicht auch schon vielleicht viel zu weit geht, der Interpretation, sondern dass es einfach, wie du zu einem anderen Zeitpunkt mal beschrieben hast, einfach darum geht, sich dieser Ambivalenz zu stellen. Ich weiß es nicht.
Ja, durchaus. Das ist also ein schöner Vergleich der Berührung auch mit dieser Berührung der Folie und dem Schaumstoff. Also danke für diese Beobachtung. Also konkret hatte ich dich noch nicht verbunden, aber es macht, also ich sehe das total auch jetzt. Und ja, also zum zweiten Teil der Frage, Es war schon sehr lange meine Überlegung, also wie ein bisschen bei diesen Melting Images, die ich beschrieben habe, wo man zum Beispiel mit konkreten Bildern oder Körpern arbeitet, die man dann beim Protestieren sieht, also die man bei schwerster körperlicher Arbeit sieht, auch in wahnsinnig schlechten Arbeitsverhältnissen auch, wo ich mich eben dazu entschieden habe, dass ich jetzt nicht die Brutalität, der diese Körper schon ausgestellt waren, die jetzt noch mehr auszustellen. So ähnlich war es auch in diesem Fall, dass ich mir gedacht habe, ja, ist dieser Mining-Begriff oder ist dann auch diese Abhängigkeiten, die auch so eine Abgründigkeit haben zwischen Aneignung, Verwendung, Verschwendung, kann da auch so ein Momentum von Empathie entstehen? Also wie gehen wir mit diesen Beziehungen um, wo es viel um Aneignung, auch um Macht, um Entscheidungen, Ausbeutung geht. Und wo findet man diese Momente? Also mich interessiert auf jeden Fall, wie man dann in dem Epizentrum sozusagen so eines Problems sich aufhalten kann und sich vielleicht auch überlegen muss, dann also wie man in der Welt existieren möchte, also in den Worten, die ich wähle, in meinen Handlungen, die ich setze, in den Dingen, die ich mir kaufe zum Beispiel, woher kommen die und wieso kommen die daher, wo sie herkommen. Also dass da vielleicht auch so Aspekte von einem Bewusstsein oder Kooperation oder Kollaboration auch sind. Und ja, ich durchaus jetzt nicht so eine Happy-End-Lösung vorstellen möchte mit dieser Arbeit, sondern sozusagen Aspekte, die ich da gesammelt habe aus dieser Auseinandersetzung, einfach Aspekte zeigen und präsentieren möchte, damit man dann sich darüber unterhalten kann und damit vielleicht auch ein Gespräch oder ein Dialog oder so eine Spannung und Aufmerksamkeit zu diesem Thema auch entsteht.
Ja. Ja, die Differenz, musste ich mir gerade denken, zwischen dem Mining, das du so von Körper zu Körper anbietest, das auch auf Vertrauen, auf Empathie und auch auf Transparenz beruht, zwischen dir und deinem Co-Performer, unterscheidet sich ja total stark von diesen anderen Begriffen, die du genannt hast, also eben auch wie Data Mining, wo ja sehr oft Firmen sozusagen nicht transparent oder ich würde sagen nicht ehrlich sind auf den ersten Blick mit ihrem Geschäftsmodell. Also wenn ich mir einen Staubsaugerroboter kaufe, dann gehe ich davon aus, dass das ich jetzt in einem, soll ich sagen, in einer Einzelhandelstransaktion eigentlich bin. Aber natürlich geht es bei Smart Home Devices, sind die Geschäftsmodelle dahinter mittlerweile alle einfach Datenextraktionsmodelle oder eben auch bei Suchmaschinen, die Werbeplattformen sind. Also, dass jetzt nicht auf der ersten Stelle die transparente und klare Antwort steht, was das Produkt eigentlich ist. Und das Mining, das ihr anbietet, ist halt eins, was auf Augenhöhe stattfinden soll. Also eins, wo klar ist, wer was meint, ohne zu wissen, irgendwie, was noch rauskommt dabei.
Mhm. Ja, das war so der Versuch oder so unser Leitgedanke in etwa. Und mir fällt dazu auch noch ein, also in Bezug auf... Also das geht natürlich jetzt sehr weit, aber wir haben uns zum Beispiel auch auf unsere Arbeitsverhältnisse, also die Arbeitsbeziehung zwischen Kostas und mir, weil also ich, das Stück hat den Titel Mein und darunter steht mein Name und ich habe sozusagen, behalte mir diese Hauptautorinnenschaft vor und Kostas hat aber auch also in der Performance und auch in der Entwicklung der Choreografie sehr viel maßgeblich dazu beigetragen. Und das war auch immer wieder ein Gesprächspunkt, wo ich dann gefragt habe oder auch von Kostas Gedanken dazu kamen, ja, wie das zwischen uns ist, also ob da auch so ein Sich-Nehmen von Ideen der jeweils anderen Person, was ja zum Beispiel im künstlerischen Bereich ja auch ein sehr potenziell konfliktbehaftetes Thema ist natürlich. Oder wer bereichert sich da an den Fähigkeiten von wem? Das kam auch immer wieder auf und wir haben da immer wieder drüber gesprochen, ob das nach wie vor so passt auch, wie wir das Arbeitsverhältnis gestalten. Und letztendlich ist es dann oft so eine Frage, wie sich das dann in den Credits zum Beispiel widerspiegelt, aber auch viel mehr einfach auch, wie man miteinander umgeht während der während der Arbeitszeit miteinander, genau.
Aber das ist eben so ein ganz interessanter Punkt, oder? Das ist genau die Ambivalenz, von der du sprichst. Das kann man ja auch auf andere Bereiche übertragen oder eben auf die Künste insgesamt. Also eben, wo verläuft die Linie zwischen der Frage oder zwischen der Anerkennung der Tatsache, dass wir niemals alleine denken? Also so viel von dem, was wir beide jetzt sagen, irgendwie ist mit und ohne Referenz, beruht darauf, dass wir Dinge gesehen haben, Dinge gelesen haben und so weiter und so fort. Das sind ja nicht nur wir als autonome Wesen in so einer Fiktion eines autonomen Wesens zu eben dieser konkreten Frage, wann wird was angeeignet, wo eben sozusagen die Fußnote notwendig ist. Oder der zweite Name oder der dritte Name. Und das ist ja auch manchmal kein kategorialer Unterschied, sondern es ist eben graduell und man muss es verhandeln, damit es sozusagen fair bleiben kann.
Ja, ja. Ja, genau. Oder sich auch darauf einstellen, dass man auch einen gewissen Also dass man auch in gewissen Dingen scheitern wird oder auch an gewissen Anforderungen, die man vielleicht an sich selbst stellt oder Erwartungen, die man von sich selbst hat. Also dass es unmöglich sein wird, da als Mensch oder in der Umgebung, in der ich hauptsächlich lebe, die meiste Zeit meines Tages, dass ich da nie ausschließlich gut sein kann. Also jetzt halt aus diesem, also...
Du meinst moralisch oder ethisch?
Genau, moralisch und ethisch oder weil es so viele Bewegungen gibt, also auch sehr viele so oder ökologisch völlig, also keinen Fußabdruck hinterlassen werde können auf diesem Planeten. Und mich stört das immer ein bisschen, wenn ich dann das Gefühl habe, es gibt so Bewegungen oder so Argumentationslinien, die dann völlig drauf pochen, eher auf den Gedanken, ja, man muss nur das und das weglassen oder das und das nie wieder tun oder nicht mehr kaufen und dann rettet man die ganze Welt. Also das wird halt nicht möglich sein, weil auch gewisse Prozesse, also Data Mining zum Beispiel, hat ja vielleicht auch potenziell recht nützliche Aspekte. So wie auch der Bergbau an sich oder auch das Abbauen von Ressourcen, um dann daraus Dinge zu schaffen, ja auch potenziell Gutes hervorbringen kann. Aber es gibt dann auch immer wieder diese Möglichkeit, dass diese Vorgehensweisen oder Arbeitsweisen oder Möglichkeiten dann auch irgendwie ausgebeutet oder ausgenutzt werden.
Die Arbeit Mining Minds, die du im Brut gezeigt hast, das war ja eigentlich, ja, das war schon 6 Wochen dann nach der H13-Performance, nach Main. Wie hat sich da die Arbeit weiterentwickelt? Siehst du es als so eine Weiterentwicklung? Siehst du es als zwei total unterschiedliche Arbeiten? Wie bist du da rangegangen? Ich meine, klar, es ist mal was ganz anderes, es ist ein Bühnenraum und so weiter. Also es war sicher, der Prozess war anders, die Arbeit war natürlich anders, aber was ist da noch passiert?
Mhm. Ja, ich nenne es gern, verwende gern den Begriff der Manifestation, also dass es zwei unterschiedliche Manifestationen eines ähnlichen Themas sind. Und also was bei Mining Minds jetzt zum Beispiel möglich war, ist noch mehr auf Aspekte einzugehen, die mich anfänglich bei Steve McQueens Arbeit sehr fasziniert haben, was zum Beispiel diese langgezogenen Close-ups waren, auch die nur schemenhaft erkennbaren Bilder oder Gesichter und Körper in der Dunkelheit. Damit lässt sich natürlich in so einem Theater, Bühnenraum recht gut arbeiten, also auch, weil man dann die Länge hat, also die Leute erwarten sich so circa eine Stunde, ein abendfüllendes Stück, eine Arbeit, es ist eine ganz andere Zeitlichkeit möglich und man kann diesen Aspekt von also dass man das Publikum so kinästhetisch und somatisch mit stimuliert, einfach länger ausreizen. Es hat aber auch natürlich so seine Grenzen, diese Art zu arbeiten. Was mir nämlich besonders gut gefallen hat hier im Kunstraum Niederösterreich ist, auch wenn die Performance da kürzer war, dass die Leute uns viel näher sein konnten und dass man auch wie du es beschrieben hast, sich so eine Intensivierung auch so der Geräusche der Materialien oder der Bewegung nochmal ergibt oder man sieht dann wirklich jede Faser fast an den performenden Körpern und das Publikum hat sich auch zwischen den anderen Ausstellungsobjekten, also den anderen kleinen gemeinten Objekten und der hängenden Faltskulpturen, die so Bergwerksstrukturen auch ein bisschen wie Bergwerksstrukturen sein konnten, haben die sich dann auch wiedergefunden und aufgehalten. Also das ist auch ein Aspekt der Nähe, der so im klassischen Bühnensetting irgendwie schwer auch wieder herzustellen ist und mir da einerseits wieder abgeht. Aber genau dafür kann ich einfach diesen Moment von Raum und sich einlassen auf die Bewegung auch verlängern. Was noch ein essentieller Teil war auch, dass ich mit Bruno Pocheron, einem Lichtdesigner, gearbeitet habe, mit dem ich oder dessen Arbeit ich sehr schätze, weil der Licht im Bühnenraum, also wie ich finde, auch eher als Raum oder Richtung oder als Ort denkt und jetzt nicht so im theatralen Sinn, okay, was muss jetzt wie
das
noch
herausstellen,
ja. Genau, was muss wie spektakulär beleuchtet werden. Und da waren halt nochmal Arbeitsweisen möglich, die mich sehr interessiert haben, also auch dieses Beleuchten. Er hat auch viel damit gearbeitet oder wir haben das so gemeinsam auch entwickelt, auch im Rahmen von Residencies, dass er uns manchmal im Dunkeln stehen lässt und einen anderen Teil der Bühne beleuchtet oder nur die Objekte beleuchtet oder die Folie. Und da waren halt nochmal Bedeutungsebenen und Geschichten konnten da aufgemacht werden, ja, wo ich auch wusste, dass ich das sehr, sehr wichtig finde für mich auch nochmal, um das Thema von einer anderen Seite auch anzugehen.
Mhm. Planst du noch andere Manifestationen, hast du das genannt, gell?
Ja. Ja, die nächste Idee ist, also die ist erst sehr jung und frisch. Ich glaube, für diesen Teil in den Ausstellungsräumen und Bühnenräumen, damit bin ich jetzt erstmal sehr zufrieden. Also wenn die ähnliche oder die gleiche Arbeit auch nochmal woanders gezeigt oder aufgeführt werden kann, das wäre natürlich großartig. Aber ich fände es, glaube ich, für mich selber nochmal wichtig, auch meine Gedanken oder Entdeckungen, aber auch vielleicht die theoretische Recherche dahinter niederzuschreiben. Und genau, das ist der nächste Plan. Also mich da schriftlich nochmal auseinanderzusetzen zwischen künstlerischer Recherche, aber auch einer theoretisch-wissenschaftlichen Herangehensweise. Genau, weil ich glaube, da gibt es noch ganz viel auch dazu zu denken, zu ordnen und auszuformulieren.
Das perfekte Lockdown-Projekt.
Genau. Schauen, ob ich in 20 Tagen fertig.
Schauen wir, was passiert. Ich fand es total spannend, nochmal mit dir zu sprechen, Sarah. Ich habe den Eindruck, ich habe, obwohl wir uns ja schon viel auch unterhalten haben über gerade diese Arbeit, oder? Habe ich nochmal viel gelernt. Ich habe den Eindruck, dass ich nochmal ganz anders verstanden habe, welche Rolle die Referenzen, die du nennst, vor allem auch die künstlerischen Referenzen für dich bedeuten. Ich habe den Eindruck gehabt, dass ich viel, viel mehr noch verstanden habe, welche Formen der Übersetzung von Bildern in neue Bilder, um so Repräsentationslogiken zu brechen, aber auch in Bewegung, der dahinter steht, und auch, wie du jetzt noch über Mining Minds gesprochen hast und nochmal auf Steve McQueen dich bezogen hast, überhaupt sozusagen die Möglichkeiten des Filmischen in eine Performance übersetzt werden. Das fand ich total spannend. Also es ist jedes Mal eine Freude, mit dir zu sprechen. Und danke dir vielmals, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, auch jetzt Monate nach der Performance nochmal vorbeizukommen. Und ich finde es immer schön, sich gemeinsam zu erinnern. Muss ich auch sagen.
Ja, ich fand das jetzt auch, also danke ebenfalls. Und auch für, also es ist auch manchmal gut gefragt zu werden, damit man Dinge dann aussprechen muss. Also auch wenn die in viele Richtungen streuen, aber das dann auch mal, ja, also viele Schichten, also wie beim Graben und Abbauen, viele Schichten sichtbar werden. Ja.
Gibt es noch was, was du uns noch mitgeben willst? Irgendwas, was du unbedingt noch sagen willst und was ich vergessen habe, dich zu fragen, was mir nicht als Resonanz rübergekommen ist?
Nein, glaube ich, fällt mir jetzt gar nichts ein. Also das war jetzt so facettenreich und tief. Und wahrscheinlich würde das jetzt sehr, sehr emotional und pathetisch werden. Also weil wir uns ja auch kurz vor einem Lockdown wieder befinden und auch über ein Kunstprojekt sprechen, das so gefühlt zwischen Lockdowns irgendwie stattfinden oder gerade noch stattfinden konnte. Ja, genau. Also ich freue mich, wenn sich viele Leute unser Gespräch anhören und es vielleicht auch in dieser Lockdown-Zeit manchen etwas Unterhaltung oder ja, vielleicht auch eine interessante Stimulierung bringen kann. Ja.
Voll schön, dass du da warst. Danke, Sarah. Und bis ganz bald.
Ja, bis bald.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mehr über das Programm des Kunstraum Niederösterreich wissen wollen, schauen Sie auf www.kunstraum.net oder folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis bald!